Liebe Gemeinde, Vater, welche Gefühle wecken dieses Wort bei dir? Manche sagen Papa, manche Vati. Ich vermute mal, die sind sehr unterschiedlich, diese Gefühle, die das Wort bei dir auslöst. Wenn ich jetzt so jeden Einzelnen fragen würde, je nachdem, wie du deinen eigenen Vater erlebt oder auch nicht erlebt hast. Jesus, wir haben das ja schon in unserer Bibelbetrachtung gehabt, Jesus verwendet dieses Wort Vater, wenn er von Gott spricht. Im Alten Testament kommt es relativ selten vor in Bezug auf Gott. Im Neuen Testament aber laufend. Nun, da ist Gott als Vater von Jesus uns dargestellt und da haben wir selbst, jeder von uns, einen Vater. Kann es nicht sein, dass sich diese beiden Bilder vermischen und wir das so verwechseln oder das eine das andere Bild zumindest beeinflusst? Ich glaube schon. Und ich glaube, dass wir es fast gar nicht so ganz auseinander bekommen, dieses Bild vom Vater, unserem leiblichen Vater und von Gott, unserem himmlischen Vater. Es gibt ja so mancher, der auch schlimme Erfahrungen gemacht hat mit seinem Vater. Heute Morgen in unserer Gruppe war jemand, der gesagt hat, ich habe meinen Vater nie erleben können. Da fehlt irgendwo der Vater. Da ist Sehnsucht nach dem Vater. Mancher hat vielleicht erlebt, dass der Vater die Familie verlassen hat und zurückbleibt ein Bild von einem Gott, der einen verlassen hat. Weil dieser Vater so dieses Gottesbild geprägt hat. Oder ich habe nicht die Hilfe bekommen, die ich brauchte in meiner Not, in meiner Bedrängnis. Da war mein Vater nicht da. Und so war vielleicht Gott auch in dem Moment nicht da, wo ich ihn gerne gehabt hätte, so wie ich ihn gebraucht hätte. Mancher hat sich dann zurückgezogen von Gott, von den Menschen, fühlt sich nicht mehr so richtig selbst mit sich im Einen, leidet vielleicht unter den Erfahrungen, die er zu Hause gemacht hat bei dem Vater. Denn unsere Väter sind alle nicht ideal, alle nicht vollkommen. Alle haben ihre Fehler, ihre Mängel. Ich eingeschlossen, als Vater meiner Kinder. Andererseits leben wir alle von Vorbildern. Wir brauchen diese Vorbilder. Sie prägen uns und nach ihnen orientieren wir uns. Und das müssen nicht nur Väter sein, das können auch manchmal Menschen sein, die wir als gläubig erleben und dann sind wir manchmal enttäuscht oder schockiert, weil sie so bevormundend, so eng, so steif, so irgendwie so sind, dass wir gar nicht damit richtig glücklich sein können. Oder der Vater, der vielleicht nie Schwäche gezeigt hat, keine Träne gezeigt hat, keine Gefühle des Mitgefühls. Und unser Gottesbild ist so ein kalter, ferner, harter, nicht mitfühlender Gott geworden. Manchmal haben auch Lebensumstände unser Bild von Gott geprägt. Und mancher ist ja durch schlimme Situationen hindurchgegangen. Jeder Mensch hat so ein Bild von Gott. Jeder. Ob er an diesen Gott glaubt oder nicht. Wenn auch der, der nicht an Gott glaubt, sagt, ja warum, wenn es Gott gäbe und so weiter. Hat auch so seine Vorstellung von Gott. Nun sind da so diese unterschiedlichen Vorstellungen, die wir von Gott haben. Aber wie ist Gott wirklich? Nun, das war natürlich schon zur Zeit Jesu so, dass die Menschen sehr unterschiedliche Bilder, Vorstellungen von Gott hatten. Und Jesus wollte ihnen Gott nahe bringen. Wie bringt man diesen Gott, wo so viele Bilder da sind, nahe den Menschen, den wahren, den wirklichen Gott? Und da hat Jesus unter anderem eine Geschichte erzählt. Eine Geschichte, die er kennt. Und ich will aus dieser Geschichte einen vorlesen. Lukas 15. Von dieser Geschichte möchte ich zunächst mal den zweiten Teil lesen. Lukas 15, Verse 25 bis 32. Da heißt es, sein älterer Sohn war auf dem Feld. Als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Er rief einen der Diener herbei, erkundigte sich, was das sei. Er sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen. Dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete zu ihm. Er antwortete, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser, dein Sohn, gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir. Alles, was mein ist, ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Ja, diese bekannte Geschichte von dem Vater mit den zwei Söhnen. Und wir verstehen natürlich, es ist klar, der Vater in dieser Geschichte steht für Gott. Und die zwei Söhne? Nun, sie sind Bilder sozusagen für dich und mich, wie wir uns als Reaktion auf Gott einordnen können. In unserer unterschiedlichen Reaktion. Nachdem der jüngere Sohn so über Nacht den Teil des Erbes flüssig gemacht hat und auf und davon gezogen ist, bleibt der ältere Sohn zurück. Was hat der denn eigentlich die ganze Zeit gemacht? Wissen wir relativ wenig davon. Aber aus den einigen Sätzen, die er hier sagt, kann man zumindest sich ein Bild machen, welche Vorstellung er von seinem Vater hatte. Und da ist es vielleicht an uns zu überlegen, ob wir ähnliche Vorstellungen von Gott uns machen, Bilder von Gott haben, die hier sich widerspiegeln. Da sagt der ältere Sohn zum Beispiel, ich habe alle Jahre hier schwer gearbeitet. Ich habe es immer so gemacht, wie du es wolltest, hast. Ich war immer brav, habe mich nie beklagt. Und wenn ich mal einen Tag die Arbeit nicht geschafft habe, habe ich am nächsten Tag umso mehr gearbeitet, dass ich es endlich geschafft habe. Denn ich hatte Angst, du könntest mich bestrafen. Und wir sagen vielleicht, ich muss etwas tun, damit ich von Gott geliebt werde. Ich muss wert sein der Liebe, sonst kann er mich ja nicht lieben. Und wenn ich, es nicht bin, dann wird er mich bestrafen. Dann greift er hart durch. Wir haben das Bild von einem strafenden Gott, der immer nur wie ein Polizist hinter uns steht und guckt, wo wir etwas falsch machen. Dann sagt der Sohn, ich habe dein Gebot noch nie übertreten. Nie! Muss man sich mal vorstellen. Nie habe ich mir etwas zu Schulden kommen lassen. Ich habe immer, alles richtig gemacht. Ich habe es genauso gemacht, wie du es verlangt hast, wie man es erwartet hat. Ich habe es getan. Und wir stehen dann vielleicht vor Gott da und sagen, ich muss ja alles richtig machen. Ich darf mir keine Fehler erlauben. Ich muss richtig beten, richtig glauben, richtig mich verhalten, richtig mich in der Gemeinde benehmen. Alles muss richtig sein. Angst vor Fehlern, weil ich vielleicht so einen perfektionistischen Gott im Hintergrund habe, der genau darauf aufpasst, dass ich ja nichts falsch mache, unfehlbar scheinbar sein muss. Der Sohn, dieser Ältere, sagt, mir hast du nie einen Bock gegeben. Mir hast du nie mit meinen Freunden ein fröhliches Fest gemacht, wie das hier passiert gerade. Mich hast du ja gar nicht wahrgenommen. Ich habe nie erlebt, dass du mal Gefühle für mich gezeigt hast. Liebe, ja, habe ich nichts von gemerkt. Ein Festessen gab es für mich nicht. Für mich gab es nur Arbeit, Arbeit und nochmal Arbeit. Vielleicht sagen wir, tja, Gott kümmert sich um so vieles und ich muss meine Arbeit tun, aber so richtig fröhlich sein kann ich nicht, weil Gott kümmert sich ja nicht so, wie ich ihn brauche. Als ich da um eine bestimmte Sache gebetet habe, nichts ist passiert. Anscheinend kümmert er sich nicht um mich. Anscheinend kümmert er sich um irgendjemanden, aber um mich nicht. Er ist so weit weg von mir. Wir haben eine Vorstellung von einem kalten, einem fernen Gott, der keine Beziehung zu uns hat. Der Sohn sagt, ja, ja, nun kommt der Sohn, der Jüngere. Der hat das Hab und Gut bei den Prostituierten durchgebracht. Und um uns hat er sich nicht gekümmert. Hier geholfen, nix war da. Und was ist nun? Jetzt, wo er nach Hause kommt, da schmeißt ihm alles hinterher. Ein Festessen, neue Klamotten, tolle Rechte, als Sohn wieder richtig voll eingesetzt zu werden. Was weiß ich noch? Du bist ungerecht, völlig ungerecht. Ja, in gewisser Weise hat er ja schon recht. Und wir sagen, ja Gott, du hast vielleicht deine Lieblinge, um die kümmerst du dich. Und die sind besonders angesehen bei dir. Die dürfen immer oben stehen, die dürfen immer angesehen sein. Aber mich übersiehst du. Und wir glauben, Gott ist so ein unnahbarer, ungerechter, willkürlicher Gott. Das können so gewisse Vorstellungen sein, die wir von Gott uns gemacht haben. Oder vielleicht auch noch ganz andere. Andere, die durch, wie unser Leben geprägt worden ist, durch die Erlebnisse, die wir hatten, beeinflusst worden sind. Aber wie ist Gott denn nun wirklich? Ist er so? Oder wie? Und nun komme ich zum Anfang der Geschichte. Lukas 15 lese ich ab Vers 11 bis 24. Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und und erteilte ihnen die Habe.
Nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land, und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Er fing an, Mangel zu leiden. Er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Als er aber zu sich kam, sprach er: So viele Tagelöhne hat meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven: Bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Bringt das gemästete Kalb her, schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ja, hier haben wir nun die Geschichte von dem jüngeren Bruder, der hoch hinaus wollte und tief abgestürzt ist. Tja, und als das Geld alle war und er da so ganz unten war, bei den stinkenden Schweinen, da kamen ihm Erinnerungen hoch. Das muss für einen Juden schon besonders schlimm und ekelig sein, bei den unreinen Tieren, den Schweinen, dort zu sein. Ich weiß nicht, wie es dir oder mir gehen würde. Also, die halte ich mal ein bisschen Abstand von diesen Schweinen. Jedenfalls, er ist dort und auf einmal packt ihn die Sehnsucht. Die Sehnsucht zum Vater und zum Vaterhaus. Dort zu Hause, da hatten sie wenigstens immer genug zu essen. Da war alles zum Leben da. Und hier hat man gar nichts. Und der Vater, er hat für alle gesorgt. Nicht nur für ihn, für alle auf dem Hof dort. Und nun wird ihm auch klar, der Vater, der hat ihn ja richtig geliebt. Und hat ihn so angenommen, wie er ist. Dort beim Vater konnte er leben. Wie konnte er nur so dumm sein? So verrückt und fortlaufen von dem, wo er es gut hatte, wo er geliebt wurde. Und so kämpft er mit seinem Stolz. Oder war da noch viel Stolz übrig geblieben bei den Schweinen? Wahrscheinlich nicht mehr so viel. Und dann stand seine Entscheidung fest. Wir haben es gelesen, 18, 19. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen, will zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie ein deiner Tagelöhner. Das war die Sehnsucht. Wenigstens beim Vater sein. Nicht mehr so, und das ging ja gar nicht mehr, aber wenigstens in der Nähe des Vaters sein. So ist da Freude, Hoffnung, aber vielleicht auch ein bisschen Angst vor diesem Vater. Wird er mich am Ende davonjagen, wenn ich da wiederkomme? Hab mich ja nun nicht so benommen, dass Freude aufkommt. Oder wird er mich am Ende bestrafen? Aber die Sehnsucht zum Vater war größer. Und so macht er sich auf den Weg Da gab es wenigstens was zu beißen. Vielleicht konnte er sich als Tagelöhner durch seine Hände Arbeit das Recht auf Lohn hart erarbeiten beim Ruf des Vaters. Nun, die Geschichte ist uns natürlich bekannt und wir sagen, vielleicht noch müde, kennen wir. Aber wenn wir uns mal überlegen, in der damaligen Gesellschaft, zu der Zeit, als Jesus das seinen Zuhörern gesagt hat, war das ein Skandal. Es war ein ganz großer Skandal. Was Jesus dort gesagt hat, das ist unmöglich. War ein Schock für seine Zuhörer. Ein Vater würde sich so wie dieser Vater nie benehmen. Jesus erzählt ja, dass dieser Vater schon lange gewartet hat auf den Sohn und weit hinausschaut, um nach seinem Sohn Ausschau zu halten, der dann als dreckiger, zerlumpter Bettler, nach Schweinen riechender Mann nach Hause kommt. So wie dieser Vater würde sich kein ehrwürdiger Gutsbesitzer benehmen. Dass der auf seinen schmutzigen Sohn losläuft und den um den Hals fällt? Niemals. Und auf keinen Fall. Und er küsst ihn noch und zeigt Liebe und Wärme. Nein. Das geht überhaupt nicht. Und dann feiern sie noch ein großes Willkommensfest für diesen Burschen. Unmöglich. Der Sohn kann ja noch nicht mal sein Bekenntnis, was er sich vorgenommen hat, zu Ende aussprechen. Da nimmt ihn der Vater in die Arme. Ja, er gibt ihm den Siegelring wieder an seiner Finger, an seiner Hand, um ihm zu sagen, du bist wieder Sohn. Sohn mit allen Sohnesrechten. Und am Ende gipfelt die Aussage des Vaters ja eigentlich in Vers 24, mein Sohn war tot und er ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Was gibt es Größeres? Die Zuhörer Jesu waren jedenfalls schockiert. Nein, so kannten sie Gott nicht. Und ich kann mir vorstellen, wie manche empört gewesen sind und sich sofort abgewandt haben, aber vielleicht auch manche begriffen haben, wenn so Gott ist und ich Sohn oder Tochter dieses Gottes sein darf, dann schenkt er mir ja seine Gnade und seine Liebe ohne Vorbedingungen. Ohne nachtragend zu sein, dann ist Gottes Herz übervoll von Barmherzigkeit und Liebe. So habe ich Gott noch nie gesehen. Und Jesus hat mit dieser Geschichte ganz einfach das Glaubensgebäude seiner Zuhörer ins Wanken, wenn nicht vielleicht sogar umgestürzt. Denn sie glaubten ja, von Gott bekommt man das, was man verdient hat. Klar. Wer gut, lieb und brav ist, wer alles tut, was er sagt, der bekommt die Belohnung, wird angenommen. Und wer das nicht ist, der wird bestraft und wird abgewiesen. So einfach ist das. Und Jesus erzählt etwas von einer unerwarteten Annahme dieses Vaters. Und sie glaubten, dass sie geliebt werden, wenn sie das alles tun, was er sagt, der Vater im Himmel, der Gott. Und Jesus zeigt einen Vater auf, der keine Bedingungen stellt, der einfach annimmt. Gedanklich waren sie in Übereinstimmung mit diesem älteren Sohn. Ja, das war ihre Vorstellung. Und Jesus zeigt ihnen die Mängel dieser Vorstellung auf und damit ihre eigenen. Denn sie glaubten ja, wer Sünder ist, wird bestraft, geht verloren. Ist doch klar. Und Jesus zeigt, dass gerade der Sünder von Gott angenommen wird. Und nicht der, der es meint, verdient zu haben. Und sie glaubten, dass ein Sünder, wenn er schon umkehrt, wenn er das tut, dass er dann wenigstens zeigen muss, dass er sich geändert hat. Dass er wenigstens beweist, dass er jetzt ein besserer Mensch geworden ist. Und Jesus zeigt, dass der Sünder angenommen wird als Sünder und nicht als besserer Sünder oder als irgendetwas, was er sich schon mal erarbeitet hat. Jesus zeigt mir und auch dir, ich liebe dich bedingungslos. Glaub mir das doch endlich mal. Glaub es mir. Nun, Jesus hat mit seinen Aussagen ganz klar die Zuhörer schockiert. Und manchmal fragt man sich, ging es nicht auch vielleicht ein bisschen sanfter, nicht so dramatisch, nicht so drastisch? Aber ich glaube, dass das Jesus ganz bewusst gemacht hat, um das Gedankengebäude, das sich die Menschen seiner Zeit gemacht haben, nicht nur ins Wanken zu bringen, sondern einstürzen zu lassen, um ein neues aufzubauen. Wahrscheinlich lässt sich nur so eine neue Einstellung zu Gott gewinnen. Nicht einfach so weiter wie bisher, sondern etwas Neues auf dem, was kaputt geworden ist, um zu erkennen, da ist Neuland, da ist etwas, wonach wir uns sehnen. Und es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, auf diese Verkündigung von Jesus zu reagieren. Entweder, wie das sicherlich manche getan haben, man dreht sich weg, ist empört und sagt, nein, so nicht, auf keinen Fall. Ich bleibe bei dem Bild, was ich mir von Gott gemacht habe. Oder es erwacht diese starke Sehnsucht. Mann, so einen Gott wünsche ich mir. So einen Gott, nach dem sehne ich mich. Das ist mein Herzenswunsch. Aber gleichgültig bleiben, einfach so, weiß nicht, das ging wohl bei Jesu Verkündigung nicht. Da musste man sich schon entscheiden. Ich habe da mal eine Geschichte gelesen. Und wenn ich sie so frei erzähle, da ist jemand, der begegnet Gott. Und der ist ganz überrascht, wie er Gott dort erfährt. Seine ganze theologische Ausbildung hilft ihm da nicht weiter. Es fehlen ihm Worte, aber seine ganzen zahllosen Fragen sind auf einmal weg. Und dann spricht er einfach aus und sagt, du müsst wissen, Gott, dass es für mich seltsam ist, dich so Vater zu nennen. Ja, aber ich weiß natürlich alles von dir. Aber sag mir, warum ist das so komisch? Weil es dir zu vertraulich ist? Weil ich mich dir anders zeige, als du mich kennst? Ja, sagt er, das ist schon richtig. Oder, sagt Gott, ist es vielleicht wegen der Schwächen deines eigenen Vaters? Und da ist er sehr getroffen, weil er merkt, ja, das ist es. Und hat das Gefühl, dass er durchschaut wird, dass alles erkannt wird. Und schließlich sagt er, ja, vielleicht liegt es daran, dass ich nie jemand hatte, zu dem ich so Vater sagen konnte, wie ich es gern getan hätte. Und dann wendet sich Gott zu ihm zu und sagt etwas, weil Gott ihn ja sowieso versteht und ihm eigentlich nicht irgendetwas Besonderes sagen muss. Er sagt einfach nur, wenn du es zulässt, dann werde ich der Vater sein, den du nie hattest. Das ist eine frei erfundene Geschichte. Aber was für ein Gott hast du? Als ich diese Worte dieser Geschichte auf mich habe wirken lassen, war ich sehr bewegt. Es hat mich sehr berührt. Ich dachte natürlich an meinen Vater. Mein Vater lebt nun nicht mehr, aber er war ein gläubiger Mensch, ganz klar. Und hat mir viel Gutes beigebracht. Aber er war nicht vollkommen, wie kein Vater. So wie ich als Vater meiner Kinder auch nicht vollkommen bin. Für viele war mein Vater ein guter Christ, Aber ich kannte auch seine anderen Seiten, wo ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe oder Angst vor ihm hatte. Dann stelle ich mir vor, wie Gott zu mir sagt, wenn du es zulässt, Matthias, dann will ich der Vater sein, den du selber nicht hattest. Dieser Gedanke bewegt mich immer noch. Solch ein Gott, der wirklich dieser vollkommene, ideale Vater ist, nach dem sich, glaube ich, jeder sehnt. Jeder von uns. Und genau das will Gott sein. Das will er sein. Und das bewegt mich immer noch. Vielleicht gefällt uns diese Vorstellung von Gott nicht. Immerhin. Den Menschen zu Jesu Zeiten hat die Vorstellung von Gott, die Jesus gebracht hat, auch nicht gebracht. Sie haben ihn schließlich umgebracht dafür. Aber es geht wirklich um die Frage, wie sieht mein Bild von diesem Gott aus? Wie ist dieser Gott? Und wir wissen, es geht nicht um irgendeine Götterstatue. Nein. Aber es ist einfach so, jeder von uns hat eine Vorstellung von diesem Gott. Man könnte es fast so sagen, sag mir, wie dein Vater war und ich sag dir, wie du dir Gott vorstellst. Das trifft natürlich nicht immer zu, aber es gibt da gewisse Parallelen. Denn wir als Kinder, wenn wir klein sind, wir lernen von den Großen. Und da steht der Vater nun mal, ob wir es wollen oder nicht, als ein Symbol, als ein Bild für Gott. Das ist einfach so. Und da wir alle keine idealen Väter hatten oder haben, prägt dieses Bild von unserem Vater unser Bild von Gott. Und unser Bild von Gott ist damit eingeschränkt. Es ist nicht so, wie unser Vater ist. Gott ist viel mehr. Er ist der ideale Vater. Und ich wünsche mir, dass wir dieses Bild von diesem bedingungslosen, liebenden Vater Gott annehmen und uns erwärmen lassen von seiner Gnade und Barmherzigkeit. Es ist dieser Gott, nach dem du dich sehnst. Und den gibt es wirklich. Den gibt es wirklich. Das ist nicht nur eine Vorstellung. Er ist wirklich so. Such ihn. Geh zu ihm. Geh auf die Knie. Such ihn. Lass ihn dir dich zeigen als den gnadenvollen, liebenden Vater. Lies nochmal Lukas 15 für dich. Und Gott hat versprochen, er lässt sich finden. Amen.